We Drive, der Auto- und Mobilitäts-Podcast von ATKami.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast We Drive. Mein Name ist Christian Maloney, ich bin Partner bei ATKami und leite den globalen Automobilsektor. Wir wollen heute in dem Podcast über das Thema neue Mobilitätslösungen sprechen. Ein sehr breites Thema, ein sehr wichtiges Thema, weil es sehr stark unsere Industrie verändert, aber auch die Art und Weise, wie wir ein Auto und auch Mobilität benutzen und von A nach B kommen. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei, den Tom Kirschbaum. Tom Kirschbaum ist CEO und Gründer von Door2Door, eines mittlerweile sehr bedeutenden Startups in Berlin. Und lieber Tom, vielleicht sagst du zunächst was zu dir und zu dem Startup. Ihr seid ja eigentlich kein Startup mehr, ihr habt ja schon eine signifikante Größe. Und ich höre auch, dass ihr sehr viel Besucher bekommt aus der Industrie, die sich das ansehen, was ihr eigentlich macht, wer ihr seid, wie ihr arbeitet und wie ihr auch eine ganze Industrie, die Mobilitätslösungen anbietet, mit verändert.
Ja, zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein bei dem Podcast. Und vielen Dank auch für die freundlichen Einladungsworte. In der Tat, wir verstehen uns nicht mehr ganz so als Startup, aber wir waren es mal. Jetzt sind wir so 100 Leute, also schon fast eher Mittelständler als Startup. Aber haben immer natürlich noch eine Menge der Agilität und ein Stück weit auch der Aggressivität, glaube ich, von einem jungen Unternehmen, das natürlich einen Unterschied machen möchte in einem sehr lebendigen, dynamischen Markt. Und wir verstehen uns eigentlich als diejenigen, die den Städten dabei helfen, die digitale Transformation ihrer Verkehrssysteme zu leisten. Wir wollen da also sehr partnerschaftlich rangehen, die politischen Ziele im Auge haben und Technologien so einsetzen, dass sie wirklich nachhaltig dann auch den Zielen dienen. Also wir haben da so auf der einen Seite natürlich einen sehr klaren unternehmerischen, wirtschaftlichen Anspruch, aber mit dem anderen Bein stehen wir eben auch dann sehr nah an den Zielen, die Städte haben. Und da passiert natürlich im Moment sehr, sehr viel. Die Politik kümmert sich ja sehr viel um die Frage, naja, wie muss Verkehr eigentlich so aussehen? Und dieses Wechselspiel, das machen wir eigentlich durch den Einsatz von Technologie, aber auch durch Beratung. Und darüber erzähle ich natürlich gerne gleich noch ein bisschen.
Ja, wunderbar, Tom. Vielleicht fangen wir an mit dem Thema, wie fühlt ihr euch eigentlich als ein schnell wachsendes, sehr junges Unternehmen in einer ja sehr historisch gewachsenen, über 100 Jahre gewachsenen Industrie, wo das Auto als individuelles Verkehrsmittel dominiert immer noch und möglicherweise in Zukunft auch dominant bleiben wird. Aber wir natürlich auch sehen, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die auf das Auto nicht mehr alleine setzen, wo es neue Lösungen gibt, aber wo natürlich die traditionellen Spieler, die ja auch sehr große Spieler sind, wenn wir an die Automobilhersteller denken, auf euch jetzt treffen, auf ein kleines Start-up-Unternehmen beziehungsweise auf einen kleinen Mittelständler. Wie geht ihr damit eigentlich um?
Also ich persönlich finde das eine der faszinierendsten Industrien, in der man im Moment arbeiten kann. Ich fand das immer faszinierend. Also Automobil steht ja für Freiheit, für Leidenschaft, dafür, dass man Dinge erreichen kann, die man aus eigener Kraft nicht erreichen kann. Also insofern ist schon das traditionelle Verständnis des Automobils und der Autoindustrie faszinierend. Und diese Industrie steht jetzt vor einer sehr, sehr großen digitalen Transformation. Nicht nur die Digitalisierung, auch die Antriebe natürlich spielen eine große Rolle. Aber diese wirklich extrem große und bedeutende Industrie ändert sich jetzt gerade quasi wirklich von A bis Z. Und da eine Rolle zu spielen, manchmal ein wenig als Stachel im Fleisch der Etablierten, aber oft auch in Partnerschaften und dann irgendwie in 10 Jahren, 15 Jahren sagen zu können, Mensch, das war die Zeit, als die Umstellung vom Verbrenner auf die Elektrifizierung stattgefunden hat, das war die Zeit, als es nicht mehr um Ownership ging, sondern um Sharing-Systeme und die Zeit, als die autonomen Fahrzeuge kamen. Das treibt uns eigentlich in der Firma, dass also diese Industrie sich jetzt so sehr verändern wird und da mitzuspielen. Das macht natürlich eine Menge Freude, ist manchmal auch ziemlich anstrengend, aber es macht vor allem eine Menge Freude.
Ja, und ihr habt ja den Vorteil, dass ihr sozusagen auch keine Historie mit euch rumträgt. Wir sehen ja in den großen Organisationen, wie schwierig das ist, wenn man ein ausgesprochen fein getuntes System über 100 Jahre eingeübt hat, sich davon zu lösen und das Neue wirklich zuzulassen. Ich will Ihnen, liebe Zuhörer, mal einige Zahlen geben. Wir haben mittlerweile in der Autoindustrie weltweit mehr als 1000 Startups und junge Unternehmen. Viele erst die letzten 5 Jahre wirklich gegründet. Es geht in diesen Bereichen sehr stark um die Telematics. Die meisten übrigens in den Bereichen Leasing, Fleet Management und Sharing Solutions. Da kommen wir gleich noch sehr intensiv zu. Also in der Fragestellung, wie wir in Zukunft auch das Auto benutzen. Wir haben dann natürlich sehr viele Startups in dem Thema Cybersecurity, Interface Technology, User Interface Technologies. Wir haben in Parking and Mobility Optimization Startups, also Firmen, die Daten bereitstellen, die aber auch die Algorithmen dafür schreiben, um aus diesen Daten Wissen zu machen. Wir haben das ganze Thema Voice Recognition. Wir haben das Thema Sensorik und Semiconductors. Wir haben das Thema Autonomous Solutions. Und wir haben natürlich das Thema Electrification and Energy Storage. Also in allen diesen modernen Themen entwickeln sich Startups und junge Unternehmen, und wir haben mittlerweile, wie gesagt, weltweit über 1000. Und wenn wir in die Investition gehen, und das ist ja auch bei euch immer wieder ein Thema, wie finanziert man eigentlich so ein Unternehmen, was ja noch keinen Profit macht, was aber an der Zukunft arbeitet? Das ist im Augenblick ganz interessant, wenn man sich die Zahlen ansieht. Wir haben seit 2010 in diese Startups über 100 Milliarden US-Dollar, über 100 Milliarden US-Dollar. Und ein Drittel dieser Investition geht in den Bereich Sharing Solutions. Da sehen wir wahrscheinlich auch alle als die Benutzer von Autos heute und von Mobility schon am meisten, weil wir sehen in unseren Städten mittlerweile die Anbieter, die dort auch Shared Mobility anbieten, und verschiedenste Unternehmen, die Plattformen haben, um auch Fahrwege anzubieten. Und was uns aber noch immer nachdenklich stimmt, ist, dass 50% dieser Investitionen, also dieser über 100 Milliarden, 110 Milliarden genau, die bisher in diese Industrien reinging, also in die Startups reinging in der Autoindustrie, sind 50% von Venture Capitalisten. Wir haben dann 25% hardware-getriebene Tech-Player, 20% software-getriebene Tech-Player. Also wir haben 45% aus der Tech-Industrie, ja, aus Industrien, die typischerweise sehr schnelle Zyklen können. Und wir haben nur 5% aus der Autoindustrie. Also nur 5% der Autoindustrie bisher investiert eigentlich in diese modernen Startups, die versuchen, neue Lösungen hinzubekommen. Und das wird sich möglicherweise in Zukunft ändern. Das ist natürlich eine Riesenchance auch für die Startups. Und ich bin mal gespannt, und wir sind sicherlich alle gespannt, wie die Startups sich entwickelt, wer sich auch wie entwickelt und wer von wem wie gefördert wird.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen, die Zahlen, die du gerade genannt hast. Denn es ist ja auch bei anderen Disruption nicht untypisch, dass die Industrie selbst den Schuss erst spät hört. Und andere, natürlich diejenigen, die risikobereiter sind, also Kapitalgeber, aber manche, die auch industriefremd sind, jetzt hier in dem Fall das Softwareunternehmen, sagen, warte mal, das kann man irgendwie anders denken. Man muss das nicht genauso machen, wie das früher war. Und zwar sowohl, was die Produkte angeht, was die Wertschöpfungsketten angeht, Geschäftsmodelle. Also es verändert sich ja auch entlang der gesamten Kette eigentlich dessen, was die Automobilindustrie so ausmacht. Eigentlich an jeder Stelle kann man sagen, dass die Digitalisierung ansetzt. Und das setzt natürlich die Unternehmen unter großen Druck, und normalerweise reagieren große Unternehmen, gerade in der Automobilindustrie, dazu, dass sie dann erstmal die Innovation in-house entwickeln wollen. Also wirklich durch die eigenen Ingenieure oder vielleicht noch auf die Zulieferer schauen. Aber es ist nicht traditionell so angelegt, dass die dann sagen, ja, warte mal, dann gucken wir jetzt mal, ob im Markt irgendwo junge Unternehmen unterwegs sind, die anders denken als wir, die uns vielleicht sogar angreifen in ihren Aktivitäten, in ihrem Geschäftsmodell. Und bevor sich andere daran machen, uns zu kannibalisieren, machen wir es lieber selbst. Das ist so das typische Phänomen, das man bei der Digitalisierung ja beobachtet. Insofern ist es wirklich notwendig, glaube ich, dass die Industrie viel stärker investiert, auch die deutsche Automobilindustrie, die dann tatsächlich im internationalen Vergleich auch noch etwas hinterherhängt. Und das merken wir jetzt auch. Also wir haben die ersten Jahre die Firma jetzt mit Venture Capital finanziert, also mit unternehmerischen Investoren, die gesagt haben, das ist die Zukunft. Plattformen, die Shared Mobility Services ermöglichen, die sehr viel Daten analysieren, das machen wir ja auch. Da geht die Reise hin. Und wir merken jetzt so seit 1-2 Jahren aber auch, dass die Industrie regelmäßig anklopft und mal der ein oder andere Vorstand vorbeikommt und sagt, ja, warte mal, das, was ihr macht, das müssten wir eigentlich auch machen. Und die Leute, die bei euch arbeiten, die können wir gar nicht so leicht einstellen. Und die Produkte, die ihr entwickelt habt, die würden wir auch gerne monetarisieren. Und die würden zu uns passen an der oder jener Stelle. Insofern glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viel mehr Investitionen von strategischen Investoren, wie man die ja auch bezeichnen könnte, sehen werden. Aber nochmal, wenn wir den internationalen Vergleich nehmen, uns die USA angucken, aber vor allem auch asiatische Märkte, nicht zuletzt China, dann haben wir auch Aufholbedarf hier in Europa. Und darum geht es eben auch, dass jetzt signifikante Investitionen nicht mehr nur in die eigene Forschung und Entwicklung stattfindet, sondern außen, das müssen gar nicht nur deutsche Unternehmen sein, deutsche junge Technologieunternehmen, sondern weltweit muss dann die Kohle, wenn ich das mal so salopp sage, dann eben auch mal raus aus dem Konzern, rein in die agilen Schnellboote, damit irgendwie ein Flottenverband entsteht und nicht nur der schwere Tanker da vor sich hinschippert.
Tom, erläutere uns doch mal, was ihr eigentlich konkret macht.
Gerne. Ich nehme mal das Beispiel der Stadt München, die Kunde von uns ist, die Münchner Verkehrsgesellschaft da vor Ort.
Ich muss dazu sagen, wir berichten aus Berlin, ihr sitzt in Berlin. Richtig, da kommen wir sicherlich noch darauf zu sprechen, weil wir hier sehr viele Digital Natives in der Stadt haben.
Genau, also nur ein Beispiel, ich könnte auch andere Städte nehmen, aber jetzt mal München, weil die Stadtwerke München eines der größten Infrastrukturunternehmen in Europa sind und deswegen glaube ich ganz gut auch so archetypisch stehen. Also die Stadt München hat wie viele Städte die Herausforderung, dass sie wächst. Dass die Infrastruktur natürlich nicht mitwächst. Das ÖPNV-System hat bestimmte Limitierungen, zum einen in den Kapazitäten, zum anderen ist es aber auch eben so attraktiv, wie es ist. Eine U-Bahn zu nutzen ist ja nun mal so, dass man ein statisches System hat. Man muss zur Haltestelle gehen, man muss umsteigen. Das hat eben eine bestimmte begrenzte Attraktivität. Und gleichzeitig sind mehr Menschen in der Stadt unterwegs, mehr Pendler, mehr Lieferservices. Das heißt, es gibt da also einen Spannungskonflikt. Und auch die Diskussion, die wir jetzt gerade hören über die Feinstaubbelastung, ist ja eigentlich eher ein Synonym dafür, dass man feststellt, irgendwie ist zu viel los auf unseren Straßen. Also ist ja die Frage, die sich die Stadt München stellt, was können wir tun, damit weniger Leute mit ihrem eigenen Auto aus der Vorstadt in die Innenstadt fahren, um den Verkehr zu reduzieren. Und dabei ist die Antwort relativ klar, man braucht einen attraktiveren Nahverkehr. Also das Angebot, das traditionell unterwegs ist, reicht nicht mehr aus. Man muss irgendwie die Lücke schließen zwischen dem eigenen Auto, das natürlich einen hohen Individualitätsanspruch hat, aber eben auch relativ viel Platz wegnimmt, muss ja auch noch parken irgendwo, und dem klassischen Nahverkehr, dem Angebot der Münchner Verkehrsbetriebe, das eben so gut ist, wie es ist und teilweise eben auch in Ressourcen nicht mehr ausreicht. So, und dabei helfen wir jetzt, indem wir der Stadt München ermöglicht haben, in der Plattform zunächst mal zu analysieren, wie denn eigentlich der Verkehr so funktioniert, wie ist das Angebot vor Ort, wie ist aber auch die Nachfrage, also wir analysieren sehr viele Daten der Telekommunikationsunternehmen, Daten der Automobilindustrie, wir können also sehr genau sehen, wie sich Menschen in München bewegen. Und können dann Vorschläge unterbreiten und auch die digitalen Werkzeuge liefern, damit die Münchner Verkehrsbetriebe ein neues Shared Mobility Angebot einführen. Das heißt in München der ISA-Tiger. Das ist also ein blauer Tiger, wenn man so will. Blaue Fahrzeuge, Minibusse, die in München durch die Gegend fahren. Und ohne Fahrplan die Menschen algorithmusgesteuert über App-Buchungen einsammeln und wieder rauswerfen. Da gibt es dann kleine virtuelle Haltestellen. Also es ist nicht ganz so komfortabel wie das Taxi. Man muss ein paar Meter gehen, bis man eingesammelt wird. Und man macht vielleicht auch einen kleinen Umweg, weil noch der eine oder andere zu- oder aussteigt. Aber man schließt eben genau die Lücke. Man hat also einen Nahverkehr, der deutlich komfortabler ist als die klassische U-Bahn. Etwas weniger komfortabel als das eigene Auto, aber eben genau so, dass sich die Menschen ein Fahrzeug teilen. Und wenn dann da 6 Leute pro Stunde zum Beispiel, so ist es jetzt am Anfang, ein Fahrzeug nutzen, dann hat man natürlich viel weniger Belastung auf den Straßen. Und wir sind diejenigen, die also quasi den Werkzeugkasten, den digitalen Werkzeugkasten, die Plattform, die Apps, die Abrechnungssysteme, das Routing, den Algorithmus, also alles, was die Stadt München braucht, um ihr Verkehrssystem zu transformieren, hin zu einem solchen weniger autogestützten System, in dem man es ihnen nicht verbietet, sondern in dem man eine Alternative bringt. Und das sind natürlich die großen Themen auch der Städte weltweit und auf die wollen wir die Antwort geben.
Also ihr schafft sozusagen aus Daten auch neue Mobilitätslösungen, genau. Auch in der Quantität, wie viel braucht man davon eigentlich? Und ihr macht eigentlich noch was Zweites, ihr verbindet auch Mobilitätslösungen, also auch das individuelle Auto wird verbunden mit Public Transportation, mit Taxi-Services, mit Mobility-Sharing.
Darf ich da noch was zu sagen, Christian? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn diese multimodale Einbettung der neuen Angebote in die bestehende Realität ist ganz wichtig. Also man muss eigentlich immer im System denken und nicht nur in neuen Services. Da sieht man eben auch in manchen Regionen der Welt, wo es dann einzelne Angebote sehr schnell geschafft haben, erfolgreich zu werden, wo dann aber plötzlich die Anzahl der Fahrzeuge doch nochmal sehr viel größer wird oder Leute regelrecht aus dem ÖPNV rausgezogen werden. Oder wenn wir an die Scooter denken, dass dann in den USA Zehntausende von neuen Fahrzeugen, vielleicht 2 Rädern, aber eben Fahrzeugen plötzlich die Straßen bevölkern. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, bei Mobilität zu unterscheiden, dass eben nicht so wie Handel, wo dann plötzlich jemand wie Amazon kommt und sagt, ich mache das jetzt hier mal so als privatwirtschaftliches Unternehmen und dann sehr erfolgreich wird, sondern bei Mobilität braucht es immer auch ein bisschen Lenkung und Steuerung und Einbettung. Und deswegen muss man relativ unideologisch die unterschiedlichen Verkehrsoptionen, ob das jetzt der Bus ist oder das Leihfahrrad oder das eigene Auto oder Shared Shuttle Services, nebeneinander stellen. Und der Nutzer muss das Gefühl haben, ach, für jede Präferenz, wenn es regnet oder die Sonne scheint, wenn ich alleine bin oder mit mehreren, wenn ich Gepäck habe oder nicht, finde ich aus dieser Vielzahl der Angebote das für mich Passende und kann immer wieder eine neue Entscheidung treffen, vielleicht auch je nach Geldbeutel. Und dann hat man eigentlich eine so starke, einheitliche, holistische Lösung, dass man wirklich sagt, wow, ja, dann ist es wirklich so, dass ich das eigene Auto gar nicht mehr unbedingt brauche. Wenn man nur einzelne Services sieht, dann wird man eigentlich immer nur so ein paar Rosinen picken. Und deswegen haben wir, vielen Dank für den Hinweis, haben wir wirklich diese multimodale Überzeugung, die sich dann auch im Produkt wiederfindet.
Welche Rolle spielt eigentlich die Art der Stadt dabei? 1950 lebten 30% der Weltbevölkerung in Städten. 2050 werden es mehr als 70% sein. Wir haben ja seit Jahrzehnten ein Zuzug in die Städte und eine sogenannte Entvölkerung des Landes. Wir werden also Mobilitätslösungen für die Städte immer mehr zu einem kritischen Engpassfaktor. Wir haben heute 28 Megacities weltweit. Das sind Städte, die kennen wir Deutschen zwar, aber die haben wir eigentlich nicht. Ja, das sind Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Und wir werden 2030 mehr als 40 von diesen Megastädten haben. Und übrigens die größte natürlich in China mit mehr als 200 Millionen Einwohnern. Man muss sich das mal vorstellen. Mehr als doppelt so viele Einwohner wie die Bundesrepublik Deutschland in einer Stadt. Und wir haben eigentlich rausgearbeitet, dass es verschiedene Archetypen von Städten gibt. Und da sind wir jetzt wieder bei den Mobilitätslösungen. Es gibt ja Städte, die eine sehr große Fläche haben. Los Angeles zum Beispiel, wo in einem sehr weiten Raum sehr viele Menschen wohnen. Wir haben aber auch Städte wie Delhi zum Beispiel, die auf engstem Raum eine sehr große Dichte von Menschen haben. Und unsere Analysen zeigen, dass die Ausdehnung einer Stadt, aber auch der Wohlstand einer Stadt, wie viel Wohlstand existiert, wie hoch ist das GDP einer Stadt und wie hoch ist das verfügbare Einkommen pro Einwohner, eine immense Auswirkung auf die Frage ist, werden die neuen Mobilitätslösungen eigentlich profitabel sein oder nicht? Wie geht ihr eigentlich an diese verschiedenen Städtetypen ran?
Also zunächst mal ist absolut richtig die Beobachtung, dass natürlich die Musik in anderen Märkten spielt als in Europa, was den Veränderungsdruck angeht. Also wenn wir darüber diskutieren, ob das ein oder andere Dieselfahrverbot hier stattfindet, dann ist das natürlich eine kleine Mickrigkeit im Vergleich zu den Herausforderungen, die Städte wie Sao Paulo oder Moskau oder Mexico City haben, in denen die Leute jeden Tag stundenlang regelrecht feststecken und Lebenszeit verlieren und natürlich auch unter Umweltbedingungen leben und arbeiten, die katastrophal sind. Also da kommt der größte Druck nach Veränderung her und das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung für die Industrie, denn da ist es auch alleine mit der Elektrifizierung des Antriebs nicht getan. Da sind ja immer noch viele Fahrzeuge, die dann die Straßen blockieren. Wir haben in den letzten Jahren tatsächlich uns Städte weltweit angesehen, weil wir eben früh gemerkt haben, naja, also Berlin, Stuttgart und München ist schön und gut, aber schon in Südeuropa sieht die Welt dann ganz anders aus, was entwickelte Nahverkehrssysteme angeht, was Nutzerpräferenzen angeht, was Regulierung angeht. Wir waren dann in Istanbul, da gibt es ein sehr starkes Dolmuş-Minibus-System, das eigentlich eines der Rückgrat der Verkehrsinfrastruktur ist. Wir sind dann nach Südamerika gegangen, haben auch eine Tochterfirma in Brasilien gegründet, weil das natürlich auch spannende Märkte sind, die aber auch völlig anders funktionieren. Auch die Taxiindustrie funktioniert da völlig anders. Wir waren in Afrika, haben in Tansania über Crowdsourcing analysiert und auch das erste Mal visualisiert für die Weltbank, wie funktioniert eigentlich Verkehr in einer Stadt wie Dar es Salaam. Und haben all diese Erkenntnisse eigentlich zusammengeführt in die Produktentwicklung, sodass die Plattform sehr universell einsetzbar ist. Denn du hast natürlich völlig recht, ob eine Stadt in der einen oder anderen Region liegt, ob die bergig ist oder nicht, ob es da meistens gutes Wetter gibt oder schlechtes, was die Leute verdienen, wie ist die Dichte. All das spielt natürlich eine riesige Rolle bei der Frage, wo kann man denn ansetzen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein oder auch um politische Ziele durchzusetzen. Und das ist auch der Sinn, warum wir diese Komponente Mobility Analytics bei uns in der Plattform haben, die es also ermöglicht, wirklich mal wie mit der Taschenlampe da so reinzuleuchten und überhaupt mal festzustellen, was passiert hier eigentlich. Und wir können dann bestimmte Ratings vorgeben und sagen, das funktioniert gut, das funktioniert schlecht, hier gibt es Krisenherde regelrecht und hier könnt ihr mal anfangen. Und dann lassen wir auch Szenarien simulieren. Wir lassen also einfach mal durchlaufen, was wäre, wenn man eine der Stellschrauben verändert, um dann auch den Entscheidungsträgern zu helfen. Denn einfach nur Dinge in den Markt zu kippen und zu sagen, jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, das hat sich als nicht die, als nicht unbedingt klügste Variante ergeben. Und zumal viele der Akteure sind natürlich auch risikoscheu, gerade wenn man an politische Entscheidungsträger denkt, die wollen möglichst viel vorher wissen, bevor sie jetzt sagen, ach, lass mal gucken. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass Technologien auch darauf eine Antwort geben, bevor überhaupt irgendwas im Markt passiert, erstmal wirklich die Chancen durch Datenanalysen zu nutzen. Aber mit einer hohen Individualisierbarkeit, du hast völlig recht, am Ende ist es ein extrem lokales Thema. Und das ist auch der Grund, warum wir strategisch versuchen, die lokalen Akteure zu stärken. Und das sieht man bei vielen Unternehmen, auch Unternehmen wie Uber oder andere, und ich sehe es auch bei den Automobilkonzernen, versuchen sich sehr stark als Partner der Städte zu positionieren, weil es eben gegen die Städte, das hat man ja auch im Markt gesehen, nicht funktioniert. Man kann da nicht reingehen und sagen, du, wir tauschen jetzt mal hier dein Verkehrssystem aus, da läuft man gegen Wände. Also man muss eine hohe Empathie mitbringen, im Persönlichen, aber natürlich auch im Technologischen.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit der Managementfähigkeit der Städte? Wir haben ja in den Städten klassischerweise gewählte Regierungen, die typischerweise mit ihren Regierungsprogrammen antreten. Und die Umsetzungsfähigkeit von solchen Themen ist ja dann meistens im zweiten Schritt schwierig und anspruchsvoll. Und wie geht ihr eigentlich dort mit den Fähigkeiten um, die teilweise ja dann so, wie man sich das aus der, wie man das in der Wirtschaft gewöhnt ist, nicht vorhanden ist?
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Und ich hoffe, dass da tatsächlich jetzt auch ein Wechsel eintritt, dass also auch in der Art und Weise, wie politische Visionen entwickelt werden und dann auch umgesetzt werden, dass es eben nicht mehr so ist wie früher, in der die Dinge sehr inkrementell stattgefunden haben, in der es eigentlich darum ging, möglichst wenig zu verändern, sondern dass es jetzt wirklich auch Akteure gibt, die sagen, ich habe für meine Stadt ein bestimmtes Zielbild und das möchte ich jetzt also auch mit hoher Kraft und auch unternehmerischer Leidenschaft umsetzen. Und das stimmt mich optimistisch, dass wir das sehen an der einen oder anderen Stelle. Ich war jetzt gerade in China, in Tianjin, da war ein Kongress vom Weltwirtschaftsforum. Und da waren einzelne Bürgermeister aus Kanada, aber auch aus Großbritannien. Und wir sehen es auch in Deutschland, zum Beispiel in Düsseldorf, dass wirklich manche dann sagen, ja, also ich möchte in meiner Stadt, während meiner Amtszeit, ich habe jetzt 5 Jahre Zeit zum Beispiel, ich bin gewählt und möchte in der Zeit einen Unterschied machen in der einen oder anderen Frage und dann wirklich mit hoher Kraft gestalterisch, wie eigentlich ein CEO, in die Stadt hineinregieren. Die Systeme sind natürlich leider nicht ganz so darauf ausgerichtet, also auch die politischen Entscheidungssysteme. Insgesamt, glaube ich, eine große Herausforderung, dass Technologisierung wahnsinnig schnell ist und politische Entscheidungsprozesse eher langsam. Das hat früher gut funktioniert, das wird jetzt, glaube ich, ein großes Problem. Die Märkte, die sich schnell in der Regulierung auch darauf einstellen, Innovationen zuzulassen, werden erfolgreicher sein als diejenigen, die eben sehr, sehr, sehr viele Checks and Balances und langwierige Prozesse haben. Deswegen passiert mehr in China, deswegen passiert mehr in Singapur als in Europa. Ich glaube, das ist etwas, das nicht einfach ist. Wir wollen Demokratie ja nicht aufgeben, aber wir müssen Innovation zulassen. Denn natürlich muss auch die Verwaltung am Ende in der Lage sein, solche Dinge umzusetzen. Das ist nicht einfach. Also wäre falsch zu sagen, das geht jetzt alles von alleine. Das ist auch für ein kleines Unternehmen wie uns eine Menge Kraft, die wir da brauchen. Eine Menge Markterziehung, eine Menge Überzeugungsarbeit. Aber ich glaube, es lohnt sich, weil am Ende natürlich auch die Nachhaltigkeit der Lösung gewährleistet ist. Denn wenn eine Stadt erstmal sagt, also das möchte ich und auf die Karte setze ich, dann kann man auch davon ausgehen, dass das jetzt für 10 Jahre dann so weitergeht. Also insofern viel Feind, viel eher, könnte man vielleicht sagen.
Und es geht ja den Städten dann auch nicht nur um bestmögliche Verkehrssteuerung, also Stauvermeidung, bestmögliche Nutzung der Zeit, um von A nach B zu kommen, sondern auch um den Umweltaspekt, um Luftreinhaltung. Und Richtig. Da sind wir dann beim ganzen Thema Electric Mobility, die sich natürlich dann auch nochmal zusammen mit Shared Service Solutions oder Mobility Solutions die Klinke in die Hand gibt, genau. Ja, wie man so schön sagt. Genau. Und man hat mit natürlich ganz neue Möglichkeiten bekommt. Und vielfach reichen ja dann auch Autos, die eine 200 Kilometer Reichweite haben, genau. In einer Stadt, die ihr dann möglichst intelligent vernetzt.
Ja, also wir testen jetzt schon in den Flotten elektrische Fahrzeuge, die Reichweite, aber auch die Höchstgeschwindigkeit zum Beispiel muss ja im städtischen Verkehr nun nicht vergleichbar sein mit dem, was man klassischerweise sieht. Und insofern sind das eigentlich so die großen Trends. Das ist die Elektrifizierung des Antriebs, es sind die Plattformen, die neue Produkte, insbesondere im Bereich Sharing, ermöglichen und dann irgendwann natürlich das autonome Fahren, auf das alle schielen. Und das sind natürlich auch die großen Wetten, warum Unternehmen wie Uber so hoch bewertet sind, weil dann das Geschäftsmodell von Services, die heute nur teuer mit Fahrer betrieben werden können und der Fahrer macht sicherlich 2/3 bis 3/4 der Kosten aus. Durch die Automatisierung sind natürlich ganz andere Effizienzen möglich und dann wird man, glaube ich, erst die gesamte Reichweite dieses doch so wuchtigen Wandels sehen, wenn die Elektrifizierung, die Plattform und das autonome Fahren zusammenkommen. Also in 5 bis 10 Jahren, glaube ich, kommt es da zum kräftigen Rums.
Und Tom, ich will nochmal einen Aspekt ansprechen. Ihr seid, auch wenn wir über Mobilität reden und über die Autoindustrie beziehungsweise über die Mobilitätsindustrie, ja eigentlich auf dem Weg, sowas wie ein Technologieunternehmen zu werden. Man könnte ja sagen, das, was ihr macht, ist ja eigentlich bloß der Maschinenraum, dass ihr Mobilitätslösungen anbietet. Aber ihr lernt ja dabei, Daten zu generieren und sogar sehr wertvolle Daten, die wertvollsten Daten, die wir eigentlich haben, nämlich Bewegungsdaten. Wir wissen, ihr wisst eigentlich, wo Menschen sind jeden Tag, wie sie sich bewegen. Und das ist wichtig, um Menschen in Zukunft ein Produkt anzubieten überhaupt und um sie zu erreichen. Und ihr seid ja dabei, eigentlich einen unglaublichen Schatz an Wissen aufzubauen, wie man aus diesen Daten Informationen macht und wie man aus diesen Informationen Wissen macht und aus dem Wissen dann Handlung ableitet. Also im Prinzip die Algorithmen dahinter, die Intelligenz und die Algorithmen dahinter bastelt. Wie geht ihr eigentlich mit diesem Schatz um?
Ja, das ist natürlich Großteil der Wertschöpfung, die wir leisten und das ist auch das, was uns umtreibt. Wir haben ein Team von Datenanalysten, Machine Learning, all das sind die Stichworte, die uns täglich beschäftigen, um daraus dann Mehrwert zu erzeugen. Zunächst mal für den Verkehr, aber dabei wird es nicht bleiben. Das ist ja auch für den Handel hochinteressant, wie sich Menschen bewegen. Wir denken nicht nur darüber nach, sondern sind bereits in Piloten unterwegs, auch sehr spezifische Werbung auszusteuern. Insofern sieht man, glaube ich, insgesamt einen Shift, den du auch eingangs richtig beschrieben hast. Früher war es die Hardware, also die Art und Weise, wie die Fahrzeuge hergestellt worden sind, die Qualität, die Marke, das hat alles eine Riesenrolle gespielt in der Unterscheidung zwischen Automobilhersteller A und Automobilhersteller B. Und jetzt plötzlich ist dieses Fahrzeug, die Hardware, die rumfährt, gar nicht mehr so entscheidend. Wir haben selbst Umfragen gemacht, ob sich Nutzer eigentlich daran erinnern können, ob sie jetzt in dem Fabrikat A oder B eigentlich gefahren sind. Wissen sie gar nicht mehr. Für die ist entscheidend, wie die digitale Experience ist. Ist die App gut gebaut? Kann die App lernen? Ist das individualisiert? Fühle ich mich also in dieser digitalen Welt zu Hause? Und dahinter, hinter diesem Gefühl, dass der Nutzer hat, ob ihm ein Produkt gut gefällt oder nicht, steckt natürlich eine Menge Intelligenz, Daten so zu aggregieren und auch auszuwerten, dass es möglichst individuell ist und möglichst schnell und zuverlässig und effizient. Und das machen wir. Und das ist natürlich auch das, warum uns viele der Kunden, aber vielleicht auch Investoren attraktiv finden, weil sie sehen, da steckt die Musik drin. Das ist heute in einer bestimmten Größenordnung vorhanden, aber wenn man das mal multipliziert und 3 Jahre weiterdenkt, dann weiß man natürlich, dass man da wirklich ein riesen Asset hat, auf das man alles Mögliche an Dienstleistungen aussteuern kann. Und das ist auch die Idee natürlich eigentlich dahinter. Also die Mobilität ist heute das, was wir optimieren und irgendwann kann die Plattform sicherlich natürlich noch mehr leisten.
Also mit dem Schatz, den ihr da aufbaut, kann man ja in ganz andere Industrien auch gehen. Ja, genau. Wir sehen das ja auch bei unseren großen Tech-Spielern wie zum Beispiel Amazon, ja, die jetzt mit dem Wissen, das sie sozusagen akkumuliert haben, durch ihre Handelstätigkeit in alle anderen Industrien geht. Und es ist beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit und mit welchem Wissen dort Know-how nutzbar ist auch für andere.
Und auch dann transferiert werden kann. Ne? Wenn wir zum Beispiel von der Mobilität Richtung Logistik schauen, ein Großteil des Verkehrs wird natürlich auch durch Logistikdienstleistungen ausgelöst. Alle bestellen bei Amazon, die Produkte müssen ja auch irgendwie zu uns kommen. Natürlich sind da auch ähnliche Algorithmen denkbar. Oder Fahrzeuge, die zu einer bestimmten Uhrzeit Menschen befördern, können natürlich auch Güter transportieren. Also man sieht, glaube ich, wie dann plötzlich Systeme sich auch gegenseitig bedingen und befruchten. Und das macht es natürlich obendrein noch spannend.
Und Mobilität ist ja für die Städte auch irgendwo ein Werbefaktor für die Ansiedlung von Unternehmen und auch für das Gewinnen von neuen Einwohnern.
Ja, unbedingt. Und kann auch sehr abschreckend wirken, wenn es nicht funktioniert. Also wenn ich nicht weiß, wie meine Kinder in die Schule kommen oder wenn ich selbst jeden Morgen 2 Stunden Zeit verliere auf dem Weg ins Büro, dann überlege ich mir natürlich wirklich, ob ich in dieser Stadt auf Dauer zu Hause sein möchte. Wenn das aber anders ist, wenn ich das Gefühl habe, dass hier ein sehr gutes System, dass die Luft gut, das funktioniert relativ reibungslos, ist auch erschwinglich. Ich glaube, das wird auch nochmal eine interessante Frage. Wie viel wird eigentlich in Infrastruktur noch von öffentlicher Seite investiert, damit das gut funktioniert? Dann ist das natürlich ein riesen Asset. Und man sieht Rankings, also die Oberbürgermeister schielen natürlich darauf, wie gut sind sie da aufgestellt. Absolut zutreffende Beschreibung. Es ist ein Standortfaktor.
Und liebe Zuhörer, Sie werden es am eigenen Leib sicherlich auch schon erfahren haben. Es ist ja schrecklich, wenn man sich heute in ein Taxi setzt, kein Bargeld dabei hat und der Fahrer einem sagt, bei mir können Sie aber nicht bargeldlos bezahlen.
Genau, oder gegen Gebühren.
Genau, oder wie in Berlin gegen Gebühren, was ich gehört habe, jetzt abgeschafft wird.
Ja, das höre ich so lange schon. Also, sagen wir so, ich mache 3 Kreuze, wenn es soweit ist.
Ja. Du bist ja auch sehr viel für die Start-up-Szene und für die Technologie-Szene in den einschlägigen Gremien unterwegs. Wie kriegen wir das in Deutschland eigentlich schneller hin?
Ja, also das ist wahrscheinlich, da könnte man mehrere eigene Podcasts zu machen zu der Frage. Ich bin da auch ein bisschen frustriert, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe tatsächlich das Glück, in dem einen oder anderen Gremium beim Bundeswirtschaftsministerium, beim VDA drin zu sein und auch für den Startup-Verband da die Stimme erheben zu können. Und wir singen das Lied schon länger, dass es da also deutlich mehr Flexibilität braucht, auch deutlich mehr Kraftanstrengung. Aber die Beharrungskräfte, die Trägheitskosten sind eben auch relativ groß. Und es kommt sicherlich natürlich auch mit ins Spiel, dass es uns noch relativ gut geht. Auch die Automobilindustrie verdient ja eigentlich noch ganz gutes Geld. Und insgesamt ist es so, dass die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft en gros ganz gut aufgestellt ist. Das heißt, der Veränderungsdruck, der hat noch so ein bisschen was diffus Abstraktes. Während gleichzeitig haben wir natürlich die Wertschöpfung. Die Unternehmen, die groß bewertet sind, die wachsen, in die Milliarden an Risikokapital fließen, nicht mehr in Europa sitzen. Ich kann ja wirklich die pauschale Aussage treffen, dass so die erste Generation der Internetfirmen, die Amazons und die Facebooks und die Googles, sind alle nicht in Europa entstanden. Und dazu gibt es dann jeweils noch ein Pendant in Asien. Und wir sind eigentlich diejenigen, die das konsumieren, aber die da keine Wertschöpfung leisten. Und insofern ist es, glaube ich, dringend notwendig, dass das passiert, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich dass viel Geld in diese neuen Technologien, in junge Firmen, aber auch in Experimente, in Piloten fließen. Wir sehen ja auch noch relativ wenig auf der Straße. Also wenn man liest, wo neue Mobilitätsservices entstehen, dann ist das entweder in den USA oder auch wieder in Asien. Vielleicht werden auch die afrikanischen Länder das eine oder andere an sogenannten Leapfrogging durchführen, also manche Generationen überspringen. Und wir haben also weder in der Art und Weise, wie wir Geld investieren, noch in der Art und Weise, wie wir, glaube ich, die Tür mal öffnen für Innovation, weil bei uns die Regulierung oft entgegensteht, die richtige Einstellung. Also es braucht, glaube ich, wirklich auch einen kulturellen Wandel. Und da muss die Politik zum einen, glaube ich, sehr viel aggressiver auch deregulieren, auch Investitionen erleichtern. Also ich wäre ein großer Freund davon, wenn es ein Programm gäbe, dass es für große Unternehmen steuerlich hochattraktiv wäre, in junge Technologieunternehmen zu investieren und eben nicht in die eigene Forschung und Entwicklung. Aber die Wirtschaft muss natürlich auch daran. Und der dritte Punkt ist vielleicht noch der, bei den jungen Menschen ist es nicht so naheliegend, eigene Dinge auf den Weg zu bringen, Unternehmer zu werden, experimentierfreudig zu sein. Wir müssen wirklich auch in die Schulen und in die Universitäten rein und sagen, Leute, also das ist hier eine riesige Goldgräberstimmung weltweit. Fangt ihr doch auch mal an, eigene Dinge zu denken. Traut euch das zu. Geht auch mal in die kleinen Unternehmen und nicht nur zum Siemens oder zum Volkswagen. Sicher gute Arbeitgeber, aber in anderen Ländern ist es einfach anders gewichtet. Und da sind wir so ein bisschen behäbig geworden und das ist wirklich schade.
Und wir sind ja ein Land, was sehr erfolgreich auch von seinem Mittelstand und von kleinen Unternehmen lebt. Das sind ja nicht nur die Großen. Genau. Und ich sag mal so, in den 20er, 30er Jahren wurden viele heute bekannte deutsche Unternehmen gegründet, auch im Mittelstand. Und wir erleben natürlich jetzt schon so eine Welle, wenn sie auch noch weiter sich beschleunigen muss, von jungen Unternehmern, die Startups gründen. Aber nichtsdestotrotz, erfolgreicher Exit, kritisch, nach wie vor. Wachstumsgeschwindigkeit, kritisch, nach wie vor. Und im weltweiten Vergleich natürlich auch ein Underdog immer noch.
Das ist leider so. Und das hängt natürlich, dann das eine hängt mit dem anderen zusammen. Dadurch, dass es keine richtig lebendige Exit-Szene gibt, also es kaufen einfach weniger europäische Firmen junge Technologieunternehmen für Bewertungen über 100 Millionen Euro, 100 Millionen, 500 Millionen, Milliarden Exit gibt es einfach sehr wenig. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Markt der Finanzierung nicht so gezogen wird. Denn als Investor investiere ich natürlich in einer Wachstumsfinanzierung bei einer Finanzierungsrunde von 100, 150 Millionen eigentlich auch nur dann, wenn ich relativ gute Aussichten habe, dass dann hinterher in einem Exit mit einem Multiple dieses Geld auch zurückkommt. Das heißt, die jungen Finanzierungen, die Seed-Finanzierungen, die ersten Wachstumsfinanzierungen, die funktionieren ganz gut. Aber um richtig Bums in den Markt zu kriegen, fehlt es in den tatsächlich an den Exits. Und insofern müssen wir da wirklich ran. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich gesagt habe. Also erst wenn die großen Unternehmen in Europa auch sagen, wir wollen anorganisch wachsen, wir glauben einfach, dass wir diese Firma A oder Firma B brauchen, um auch auf Dauer gut aufgestellt zu sein, dann zieht der ganze Markt nach oben und dann werden wir mehr sehen. Denn du hast recht, wenn man die Zahlen mal ins Verhältnis setzt, Risikokapitalinvestitionen zum Bruttoinlandsprodukt, dann sind wir also wirklich weit hinter den USA, weit hinter Israel, weit hinter asiatischen Märkten und wir sind eigentlich immer noch, wollen ja führende Volkswirtschaft sein. Wir sind die besten Automobilbauer, also wir haben eigentlich einen Anspruch, ganz oben mitzuspielen und da sind wir leider eher nur so ein bisschen eine Kreisklasse und das geht auf Dauer natürlich nicht gut, denn das fehlt uns irgendwann.
Wenn wir das dann mal auf die Automobilindustrie runterbrechen, weil wir haben ja einen Automobil-Podcast,
ja, richtig.
Dann zeigt sich das übrigens auch die letzten 7 Jahre in den Zahlen. Ja, wir haben in den USA haben 500 neue junge Unternehmen in der Automobilindustrie Investitionen angelockt, bei uns in Deutschland nur 60. Ja. Ja. Von den über 100 Milliarden sind 60 Milliarden in den USA investiert worden, in Deutschland nur eine. Ja, genau. 1% der Investition. Also wir haben da noch einen weiten Weg vor uns. Ich bin trotzdem sehr positiv, weil ich sage immer, die Automobilindustrie ist unsere letzte Leitindustrie zusammen mit dem Maschinenbau, die weltweit Aufmerksamkeit erfährt und eine gewisse Definitionsrolle hat. Und ich beobachte ja bei unseren Klienten in der Automobilindustrie, dass die Strategien gemacht sind. Ja, es geht jetzt um die Umsetzung. Ja, da hadern wir jetzt, was der beste Weg der Umsetzung ist, wie wir das Neue eigentlich organisieren, ob wir zum Kern vorstoßen oder ob wir es an den Rändern organisieren, ja, wie wir das Alte und das Neue verbinden. Aber die Gefahr, dass natürlich auch die Automobilindustrie irgendwo, so wie wir es heute kennen, das Auto, zu einer Industrie wird, was bloß noch die Karosserie, das Chassis und den Antriebsstrang zur Verfügung stellt, aber die ganze Intelligenz des Autos eigentlich von anderen kommt, die ist natürlich schon da. Und die schwingt im Augenblick im Hintergrund kräftig mit. Man liest das ja an allen Ecken. Wir müssen natürlich zusehen, dass wir mit der Intelligenz und mit der Software und mit der IT, die wir im Auto zukünftig brauchen, die wir aber auch in der Infrastruktur für das Fahren brauchen und für die Mobilitätslösung brauchen, natürlich Schritt halten und dort auch in Zukunft von den Profitpools, die ja auch noch unklar sind, wie die sich entwickeln und wer das Geld dort möglicherweise verdient, dass wir aber davon natürlich massiv partizipieren.
Das ist so. Es sind ja auch viele der neuen Mobilitätsunternehmen, aber in defizitär, fast alle eigentlich. Im Moment geht es also darum, Marktanteile zu erzielen, auch viel zu lernen. Das hat natürlich auch seinen Preis. Insofern ist es, glaube ich, völlig richtig. Es gilt jetzt darum, auch zu sagen, man muss Investitionen leisten und kann nicht damit rechnen, dass sich das morgen oder übermorgen in heller und fällig auszahlt. Nur muss man eben auch den Umkehrschluss treffen. Wenn man es nicht machen würde, dann steht man eben nur mit dem da, was man immer gemacht hat. Und ich teile aber am Ende auch einen Optimismus, weil ich glaube, dass wirklich in der Erkenntnis in den letzten Jahren sich wahnsinnig viel getan hat. Auch Akteure jetzt am Ruder sind, die eine hohe Offenheit mitbringen. Da hat sich auch viel getan in den Chefetagen. Und insofern, glaube ich, ist jetzt so die Zeit gekommen, wo man auch Ergebnisse sehen wird. Sehen muss, würde ich auch noch hinzufügen. Aber als Unternehmer ist man eben durchweg optimistisch. Deswegen bleibe ich das auch an der Stelle.
Tom, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch uns im Studio. Liebe Zuhörer, wir sind dann auch schon heute am Ende mit unserem Podcast. Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Gehen Sie mal auf die Homepage von Door to Door. Es ist spannend anzusehen, was ihr da macht. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. Abonnieren können Sie uns über Spotify, Deezer und Co. Und alles Gute, bis zum nächsten Podcast.
We Drive. Der Automobilitätspodcast von AT Kearney.